Kann ich dir noch blind vertrauen, kindlich, frei und unbeschwert? Hat der Tod das letzte Wort? Habe ich selber mich belogen? Hat die Hoffnung mich betrogen? Fragen über Fragen. Danke euch für dieses Lied. Danke euch vielmals. Es ist eine sehr gute Einleitung, um direkt zu dem Propheten Habakuk zu kommen, den all diese Fragen beschäftigt haben. Wir haben schon vor ein paar Wochen, hatte ich mit der Kurzbetrachtung über das Buch Habakuk begonnen und würde gerne da mit euch wieder einsteigen und uns mal anschauen, was geschah da. Den Propheten haben wir auf dem Wachturm hinterlassen. Das war so einer der letzten Gedanken. Der Prophet ging zu Gott und stellte ihm viele Fragen. Und nachher setzte er sich auf den Wachturm und er sagt, auf meinen Posten will ich treten. Auf den Wall will ich mich stellen und will spähen, will warten, will hören, was Gott mir sagen wird. Seine Fragen waren sehr eindeutig. Die könnte man zusammenfassen mit einmal, wie lange noch? Wie lange noch? Er war ein Mensch, der eine ganz große Erweckung erlebt hat unter dem König Josia. Wahrscheinlich lebte er in den letzten Tagen des Königs, bevor er umkam in einer entscheidenden Schlacht. Und er hat diese Erweckung mitgekriegt. Er hat gemerkt, wie das Volk voller Euphorie die heidnische Tempel aufgeräumt hatte und scheinbar versprochen hatte, Gott zu folgen. Aber wahrscheinlich einen sehr kurze Zeit später, nachdem Josia weg war, kam sein Sohn und wir lesen, seine Söhne waren gottlos. Und diese Reform, die hielt nicht. Wahrscheinlich war die Erweckung sehr stark an den König Josia geknüpft, sehr stark an ihn als Person gebunden. Und es gab nicht eine wirkliche Umkehr zu Gott und das Volk verfiel sehr schnell in Götzendienst. Und der Prophet schaut sich das alles an und er fragt, wie lange noch? Wie lange soll das gut gehen? Ich lebe in diesem Volk und da ist nur Gewalt und Streit und ich schreie zu dir immer wieder, wie lange noch? Seine zweite Frage, warum schaust du der Gewalttat und dem Unrecht zu, fragt der Prophet Gott. Warum? Es muss doch mal aufhören. Und wir lesen weiter, Gott antwortet ihm. Haben wir das gemerkt? Gläubige Menschen dürfen Frage stellen. Der Habakuk hat Gott sogar beschuldigt. Und was macht Gott? Gott antwortet ihm. Gläubige Menschen, die Gott vertrauen, die nicht aufhören zu beten. Tag und Nacht schreie ich zu dir, sagt der Prophet. Mein Gott, du Heiliger Israels, ich bete zu dir. Und Gott antwortet ihm und sagt, es wird nicht so bleiben. Ich werde ein Volk der Chaldäer schicken, die werden euch als Nation strafen müssen. Die werde ich als mein Werkzeug gebrauchen, um euch zur Umkehr zu führen. Gott antwortet dem Propheten. Aber immer noch beschäftigt ihn eine Frage. Und er geht nochmal zu Gott und sagt, Gott, wie kann das aber sein, dass ein gottloser Mensch den Gerechten samt den Gottlosen zusammen verschlingt? Wie kann das sein? Du hast versprochen, es wird eine Nation kommen, die wird sehr gewaltvoll sein, die wird sehr brutal sein. Du wirst uns strafen, ich habe es verstanden. Aber wie kann es sein? Wie kannst du dem zuschauen, wenn ein Gottloser den Gerechten umkreist, ihn verschlingt? Du schaust zu und noch mehr, du schweigst dazu. Und dann setzt er sich auf den Turm und wartet. Ich will das nochmal wiederholen. Gläubige Menschen dürfen zu Gott kommen, sie dürfen Frage stellen. Aber wohlgemerkt, gläubige Menschen, die von Gott die Antwort bekommen. Er hat versucht, Antworten zu geben, aber die hielten nicht. Ja, geh zu Gott. Er sagt, ich werde warten. Und er hat die Gewissheit, Gott wird ihm antworten. Und was macht Gott? Gott antwortet dem Propheten auf diese Fragen. Gott antwortet auf diese entscheidende Frage, die der Prophet stellt. es geschieht Unrecht. Der Gottlose kreist den Gerechten ein. Er ist scheinbar stärker. Du schaust, du siehst das und tust nichts. Und Gott antwortet dem Propheten. Vielleicht eine kurze Bemerkung zu dem Wort der Gerechte. Der Gerechte, nicht weil er so gut ist, sondern im biblischen Sinne ist ein gerechter Mensch derjenige, der Recht bekommen hat, der von Gott gerecht als richtig gesprochen wurde. Und die Bibel zeigt uns den Weg, wie ist das möglich, vor Gott gerecht zu werden, vor Gott Gottes Anspruch zu genügen. Wie ist das möglich? Und die Bibel lehrt sehr unmissverständlich, es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus Christus. Und durch sein Opfer, durch den Glauben an sein Tod ist Gerechtigkeit möglich. Und nun spricht Gott zum Propheten. Und er sagt einmal, sagt er zu ihm, warte. Diese Vision oder die Antwort, die ich dir gebe, diese Zukunftsperspektive, die kommen wird, es kann sein, dass die etwas Zeit dauern wird. Die wird Zeit in Anspruch nehmen. Aber wenn das Ganze sich verzögert, zweifle nicht daran, sie wird kommen, sie wird nicht ausbleiben. Das ist keine Lüge. Gott, ich bin Gott, ich hab's gesagt. Nur, was sollst du tun? Warte drauf. Und dann sagt Gott noch mehr zum Propheten, du sollst dir zwei Dinge merken. Zwei Dinge. Einmal, der Gottlose, der wird nicht zu seinem Ziel kommen. Das Gericht für ihn ist sicher. Aber andersrum, der Gerechte aber, er wird leben. Und zwar durch den Glauben. Zwei Dinge. Der gottlose Mensch wird nicht zum Ziel kommen. Und Gott führt das aus. Gott hat dieses Versprechen gegeben. Der Gottlose, der, auch wenn das so scheint, dass er stärker ist, dass er den Gerechten einkreist, dass er Gewalt ausübt, er wird nicht zum Ziel kommen. Und das ist sehr interessant, wenn wir den weiteren Bericht lesen und das Gottes Antwort auf die Frage des Propheten lesen. Das ist sehr interessant, wie Gott dem Propheten antwortet. Er beschreibt, wie dieser Gottlose sein wird. Er beschreibt seine Ziele, dass er maßlos aufhäufen will. Sein Ziel ist, sich eine Sicherheit aufzubauen, ein sicheres Heim, einen sicheren Stadt, sehr geschützt vor Angriffen von außerhalb, aber das mit Unrechtem, mit unrechten Gütern, mit Gütern von Fremden, von anderen Leuten, anderen Nationen. Er wird sich was aufbauen wollen. Er wird sich freuen, wenn andere beschämt werden, wenn der Gerechte zum Beispiel beschämt sein wird. Wird er sich freuen. Und noch mehr, er wird ein gottloser Mensch, der wird sich auf Dinge, auf Werte oder hier steht es, Götzen, wird er vertrauen, die er selber sich aufgebaut hat. Er hat sich etwas gebaut, es sei denn Ideen, Ideologien oder er hat sich einen Götzen selber gebastelt aus Holz und hat ihn mit Gold beschlagen. Darauf wird er vertrauen, aber das wird ihm nicht nützen. Gott sagt, warte darauf. Der Gottlose wird nicht zum Ziel kommen. Gott sagt, ich bin derjenige, der wirkt. Und wenn du mein Wirken erleben willst, dann musst du aufmerksam sein. Dann musst du um dich herumschauen, das sagte Gott im ersten Kapitel, Vers 5, da musst du dich umschauen, du musst beobachten, mit offenen Augen durch die Welt gehen, du musst die Völker und ihre Geschichte anschauen. Und dann wirst du merken, ich bin am Werk, nicht der Gottlose. Es scheint zwar eine Zeit lang, dass er das Sagen hat, aber ich bin am Werk. 1. Petrus 1, Vers 3. Ich werde ein paar Gedanken aus dem ersten Petrusbrief lesen. Ich glaube, die Jugend hatte den ersten Petrusbrief in der Bibelfreizeit. Kann es sein? Ich sehe nichts. Ja, doch, okay, danke. Der erste Petrusbrief, ein paar Gedanken. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, sagt Petrus er ermutigt die Gemeinde und er schaut nach oben und er betet Gott an. Gepriesen sei unser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was hat er getan? Der hat uns wiedergeboren und er hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben, die wird im Himmel aufbewahrt für uns. Und er hat uns sein Erbe gegeben. Und das Ganze wird im Himmel aufbewahrt. Aber Gott macht noch mehr. Er bewahrt nicht nur unser Erbe und unsere Hoffnung im Himmel auf, sondern was macht er noch? Er bewahrt uns, die wir noch auf dieser Erde sind. Vers 5. Das Ganze wird für euch aufbewahrt, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Gott sagt, in der Kraft der Auferstehung, mit der Jesus Christus aus den Toten auferweckt worden ist, will ich euch in dieser Welt bewahren und euch zum Ziel bringen. Der Gottlose, der wird nicht zum Ziel kommen. Auch wenn wir diese zum Teil sehr erschreckende Berichte bei Open Doors lesen, und wir sind sehr, sehr dankbar für den großen Dienst unserer Geschwister, die sich als eine Stimme der verfolgten Christen sehen. Aber Gott hat alles im Griff. Und wenn es manchmal so scheint, dass der Gottlose den Gerechten einkreist, so sorgt Gott dafür, dass seine Hoffnung, die Hoffnung des Gerechten, im Himmel aufbewahrt wird und er selber durch den Glauben in dieser Welt bewahrt wird. Ein kleiner Auszug aus einem Brief von einem gläubigen Menschen aus Nordkorea. Nordkorea steht immer noch auf dem Platz Nummer 1 im Index oder in der Liste der verfolgten Christen weltweit. Hier schreibt ein gläubiger Mensch, in diesem Jahr haben wir einen sehr ernsthaften Mangel an Nahrungsmitteln erlebt. Sogar während der Ernte. Die Preise steigen immer noch. Ein Kilo Reis kostet ungefähr 6.000 nordkoreanische Won. Das ist das Doppelte eines durchschnittlichen Monatsgehalts. Für einfache Leute ist das Essen schier unerschwinglich. Das Leben in Nordkorea ist menschlich betrachtet zwar unglaublich hart, doch Jesus schenkt uns Hoffnung. Er ist unser Hirte im Tal des Todesschatten. In ihm haben wir wahre Freiheit. Selbst wenn wir unterdrückt werden und verzweifelt sind, macht uns diese Wahrheit innerlich frei. Und weiter schreibt dieser Christ nicht, er beklagt sich nicht, er schreibt von dieser lebendigen Hoffnung, er schaut in die Zukunft und sagt, wir hoffen auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Wir beten, dass wir unseren Glauben bis ans Ende bewahren können. Natürlich beten sie für die Befreiung, wie damals die Christen in der Sowjetunion oder in vielen anderen Ländern. Natürlich beten die dafür. Aber gläubige Menschen, die stellen Gott Fragen, aber sie hören nicht auf zu beten. Und so las ich, dass es gibt in Nordkorea einen der höchsten Berge in diesem Land. Und da gehen die Christen immer wieder hoch und beten auf diesem Berg für die Befreiung des Staates. Und das machen viele gläubige Menschen. Gott kommt zum Ziel. Das Gute wird das Böse überwinden. Das war ein sehr gutes Beispiel aus der Kindergeschichte. Und die Bibel warnt uns und sagt, seht zu, dass nicht ihr, die ihr gerecht gesprochen seid, Böses mit Bösem vergilt, sondern vielmehr mit Gutem. Denn das Gute wird das Böse überwinden. Und letztendlich hat Gott alles im Griff. Ihm geht nichts abhanden. Der zweite Gedanke, den Gott Habakuk einschärfen möchte und heute uns, die wir Jahrtausende später leben, wir können uns nicht genau in die Zeit versetzen. Das geht nicht. Aber es gibt Prinzipien der Bibel, die ewig sind und die gelten. Und davon wollen wir heute Morgen sprechen. Und so wie Gott damals zu Habakuk sagt, denk dran, auch wenn der Gottlose scheinbar momentan herrscht, denk dran, der gerechte Mensch, der wird leben. Vergiss das nicht, halt das fest, der gerechte Mensch, der wird leben. Und zwar wie? durch den Glauben. Daran wird sich nichts ändern. Glauben ist das Verbindungsband, was uns mit Gott verbindet. Der Glaube an sein Werk, der Glaube daran, dass er alles im Griff hat, dass ihm nicht die Faden aus der Hand gleiten. Glaube ist aber Gehorsam im biblischen Sinne. Glaube ist Gehorsam. Und es ist wichtig, und das werden wir immer wieder betonen, unser Glaube ist nicht eine Einheit, die getrennt von uns irgendwo neben uns steht, die wir sagen, das ist mein Glaube, den ich irgendwie vorzeigen kann. Nein, Glauben ist ein Vertrauen in etwas, in ein Objekt, ich sag's mal so, ein Objekt oder biblisch gesehen in eine Person, die nicht lügen kann. Und wenn Gott etwas sagt, dann meint er das so. Und wenn Gott sagt, ich werde euch bewahren, durch den Glauben zur Rettung, bis zur Rettung hin, dann meint Gott das so. Und wenn Gott andere Dinge in meinen Alltag hineinspricht, dann meint er das so und er erwartet von mir, dass ich ihm Glaube schenke, dass ich im Glauben ihm folge. Es gibt aber viele Hindernisse für den Glauben. Und der Glaube an Gott und an sein Wort, an einzelne Gebote seines Wortes, der kann immer wieder auf die Probe gestellt werden. Das sahen wir beim Propheten. Er war sehr hart auf die Probe gestellt, aber er hielt sich zu Gott. Er hörte nicht auf zu beten. Und Hindernisse des Glaubens, zum Beispiel, wir versuchen eine Wahrheit, eine biblische Wahrheit, die wir verstanden haben, die wichtig ist, aber wir versuchen sie zu erklären und mit anderen Worten, anstatt Buße setzen wir Erklärung voraus. Ich fand das Beispiel sehr einleuchtend, was Pastor Hendricks erzählt hatte. Er war zu Besuch bei einem Geschäftsmann und unter anderem erzählt dieser Geschäftsmann, dass er den Staat um 500 Dollar betrogen hatte. Er war ganz stolz drauf. Der Staat, der macht ja so vieles falsch und der schaufelt ja so viel Geld, so viele Millionen aus dem Fenster raus und dann darf ich doch als Geschäftsmann auch mal die Hintertür nutzen und ich habe 500 Dollar praktisch gewonnen. Und er war irgendwie ganz stolz drauf. Er hat aber natürlich mit der Ermahnung von Pastor Hendricks gewartet und sein Argument darauf war sofort dieses, ja guck mal, was die anderen machen. Was machen die? Das wird doch bestimmt nicht so schlimm sein. Und als alles nicht half, dann sagte er, lächelte nur, denk dran, ich habe dieses Geld in die Mission gespendet. Merken wir, wie verkehrt das ist? Aber merken wir auch, wie das schnell ein Gedanke aus meinem Alltag sein kann? Ich habe ganz genau verstanden, das, was ich mache, ist falsch. Ich soll bestimmte Situationen verändern. Und ich versuche das zu erklären. Alle machen das so. Es ist doch nicht so schlimm. Und so weiter. Wir versuchen, Buße durch Erklärung zu ersetzen. Und die Bibel sagt, Glaube ist Gehorsam. Glaube an das Wort wird uns retten. Glaube gleich Gehorsam dessen, was wir lesen. Denn es kommt nicht darauf an, ob ich einen Vers gelesen habe, ein halbes Kapitel oder zwei Kapitel pro Tag lese. Es kommt nicht darauf an, sondern es kommt darauf an, wie setze ich das, was ich gelesen habe, was ich verstanden habe, wo ich ganz genau weiß, das sollst du tun, Johann. Wie setze ich das in meinem Alltag um? Entscheidungen sind wichtig, der Wille ist gefragt. Nicht nur eine Wahrheit einsehen, sondern der Wille ist gefragt. Und Habakuk, der reagiert auf Gottes Antwort. Er reagiert darauf. Er wartet auf Gottes Antwort und er reagiert darauf. Und er reagiert in zweifacher Weise. Er sagt das eine, was ich machen will, ich will warten, sagt Habakuk. Als er die Wahrheit verstanden hat, dann lesen wir das hat ihn so mitgenommen, diese Vision Gottes, den Blick in die Zukunft, wie Gott eigentlich mit dem gottlosen Menschen verfahren wird, dass der gottlose Mensch, er wird nicht zum Ziel kommen. Gott hat alles im Griff. Das hat ihn so mitgenommen, als er das verstanden hat. Und dann sagt er, als ich das verstand, erbebte mein Leib. Er wurde krank körperlich. Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Meine Lippen zitterten. Er hat Angst bekommen. Und obwohl er diese Missstände in seinem Volk beobachtet, denken wir dran, Habakuk hat nur eine ganz kurze Zeit gewirkt. Das, was Gott versprochen hat, die Veränderungen, die kommen werden, das stand noch alles höchstwahrscheinlich in der Zukunft aus. Habakuk hat nichts davon gesehen, aber er hat es verstanden, er hat Gott geglaubt. Gott, wenn du sagst, dann wird das geschehen. Und als er das kapiert hat, da wurde er innerlich krank und er betet nur zu Gott. Denke bitte während des Zorns, denke doch an das Erbarmen. Weil Menschen, die dich ablehnen, die haben keine Chance von dir. Die haben keine Zukunft vor dir. Und er spricht ein Gebet und er sagt in diesem Gebet, Gott kommt. Habakuk, Kapitel 3. Ich will warten, ist seine Entscheidung. Aber was er ganz genau weiß, Gott, du wirst kommen. Und mit welchem Ziel? Ich fasse das sehr eng zusammen. Gott wird kommen, du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes und zur Rettung deines Gesalbten. Ist das nicht meistens so, dass ein Problem, was ich gerade erlebe, eine Schwierigkeit, die mich bedrängt, sei es Menschen um mich herum, oder ich erlebe innerlich Schwierigkeiten, dass dieses Problem sich unbedingt zwischen mir und Gott stellen möchte? Haben wir das gemerkt? Schon längst, bestimmt. Wir hörten von den jungen Menschen, wie sie das doch verstanden haben, wie das wichtig ist, eine ungestörte Beziehung zu Gott zu haben, ohne dass etwas dazwischen steht. Aber Probleme in unserem Leben, da wo unser Glaube auf die Probe gestellt werden wird, haben immer diese Eigenschaft, sich zwischen uns und Gott zu stellen. Aber ich habe mir das genauer angeschaut. Gott, du kommst, sagt Habakuk, und dann nennt er Orte, von wo Gott kommen wird. Es ist sehr interessant, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür. Habakuk hat es verstanden, das Volk, das sie angreifen wird, wird aus dem Norden kommen. Aber dann sagt er, Gott, du kommst aber. Und jetzt nennt er Orte, die im Süden sind, im Süden und im Osten liegen. Gott, du kommst. Dieses Problem steht nicht zwischen mir und dir. Du kommst rechtzeitig, um zuerst bei mir zu sein, Peter. Gott kommt nicht zu spät. Und du wirst das Problem lösen. Und ich werde warten drauf. Ich will warten, sagt Habakuk. Ich will auf den Tag der Bedrängnis warten, sagt er, bis er heraufkomme auf das Volk. Und dann nennt er die Situation, die er momentan erlebt. Und er sagt, auch der Feigenbaum, der versagt seine Frucht. Und der Olivenbaum, der hat seine Leistung versagt. Auch die Reben, die haben keinen Ertrag. Die Schafe sind aus den Ställen verschwunden. Keine Rinder sind mehr in den Ställen. Er nennt das alles. Wahrscheinlich war das die Situation, weil es ihn ja so getroffen hat. Wie kann es sein, dass der Gottlose den Gerechten so bedrängt? Wie kann es sein? Aber jetzt nennt er das und sagt, ich will aber warten. Ich weiß, dass du kommen wirst und ich werde warten. Auch wenn meine Situation jetzt so ist, will ich auf dich warten. Und das Zweite, was er sagt, ich will mich freuen. Bitte? In dieser Situation, voller Fragen, voller Hindernisse, ich will mich freuen. Ich bin so dankbar für dieses Lied. Wie hieß es? Herr, du kennst meine leisen Fragen. Du weißt, was mich beschäftigt. Aber ich hab's verstanden. Du wirst mich nicht verlassen. Ich kann auf dich vertrauen. Du kennst meinen Schmerz. Du weißt genau, wo ich stehe. Und daher Ich will mich in dir freuen. Ich aber, die zweite Entscheidung, die Habakuk trifft, ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Haben wir nochmal gemerkt, dass es hier gar überhaupt nicht um lange irgendwie eine gelangweilte Beziehung zu Gott ist? Wenn einer zu Gott mit Jubelschreien betet, das spricht nicht von Langeweile. Das ist ein Mensch, der Gottes Nähe erlebt. Er sagt, und ich will, auch wenn meine Situation so ist, ich habe es verstanden, ich will warten und ich will mich freuen auf dich. Ich will freuen über Gott, über meinen Herrn will ich frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Ich habe zwar alles verloren, aber du bist meine Kraft. Und du lässt mich über meine Höhen einherschreiten. Das, was für mich so unerreichbar scheint, mit dir komme ich da drüber. Mit dir komme ich da drauf. Und er vertraut darauf, er hält sich fest. Sein Glaube trifft Entscheidungen. Und so trifft biblischer Glaube, der Wahrheiten aus der Schrift verstanden hat, der trifft Entscheidungen. Denn nur dann hat er die Berechtigung, biblisch sich nennen zu dürfen. Denn biblischer Glaube, der setzt Vertrauen, der setzt eine Tat um. Das, was ich verstanden habe, setze ich in die Tat um. Ich treffe Entscheidungen. Einer der beeindruckendsten Tage in diesem Sommer war wahrscheinlich dieses Jahr eine Geburtstagsfeier bei meinem Jugendfreund. Einige werden von ihm noch kennen. Heinrich ist schwer erkrankt, er hat eine Krebserkrankung und im Sommer haben wir sein 50-jähriges Geburtstag gefeiert. Als er die Andacht gehalten hatte, dann sagte er, eigentlich laut ärztlicher Statistik bin ich nicht mehr da, aber ich bin noch da. Gott hat mir diese Möglichkeit geschenkt, euch zu treffen. Und ich habe so gestaunt, dieser Abend in der Gemeinschaft mit alten und neuen Freunden, einige, die wir nicht kannten, der war so geprägt, wovon? Von Dankbarkeit. Dankbarkeit Gott gegenüber. Wir haben diese Monate immer wieder auch als Gemeinde für den Matthias gebetet. 24-jähriger Bruder aus Ellenbach, der auch an einer Krebserkrankung schwer erkrankt ist. Und er ist, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche heimgegangen und wurde beigesetzt in Ellenbach. Bei dieser Geburtstagsfeier waren auch seine Eltern dabei. Und die haben dieses Lied gesungen, was ihr eben gesungen habt. Kann ich dir noch blind vertrauen, kindlich, frei und unbeschwert? Kann ich dir meine Ängste sagen? Kann ich dir meine Sorgen sagen? Hat die Hoffnung mich betrogen? Nein. Vater, zu Hause bin ich ganz bei dir. Werde still in deiner Nähe. Offen steht mir heute deine Tür. Du hilfst mir, dass ich klarer sehe. Öffnest weit dein Vaterherz, breitest deine Arme aus. Dieses Lied, du verstehst auch meinen Schmerz und ich werde froh bei dir zu Hause. Heute Morgen habe ich mit Heinrich telefoniert, mit dem Vater von Matthias. Habe gefragt, ob ich das hier erzählen darf. Er hat euch ganz lieb grüßen lassen. Er hat sich bedankt für die Gebete. Für Matthias. Matthias hat das den Angehörigen seiner Ehefrau, hat das ihr leicht gemacht. Verhältnismäßig, was man unter leicht versteht. Sich zu verabschieden von ihm. Er schwärmte vor dem Himmel. Er sprach vor der Hoffnung. Er ging auf Geschwister zu und fragte, wen soll ich im Himmel grüßen von dir? Glaube, der Entscheidungen trifft. Ich will bei dir bleiben, ich will mich in dir freuen. Mir ist gar nicht nach Freude, aber ich will das. Zwei Entscheidungen, die Habakuk trifft. Ich will warten, meine Situation hat sich noch nicht verändert, aber ich weiß, du hast alles im Griff, ich will warten. Und davon ist der erste Petrusbrief geprägt, voller Leiden, voller Verfolgung. Aber warten, Gott hat alles im Griff. Und daher, liebe Grüße von Familie Kröker und diese Hoffnung auf den Herrn. Es ist eine lebendige Hoffnung, die durch schwere Zeiten durchträgt. Und wenn Fragen uns beschäftigen, Gott ist da, um Fragen gläubiger Menschen zu beantworten. Ich will das immer wieder betonen, gläubiger Menschen, die nicht aufhören zu beten, die dann, wenn es dunkel wird, weitergehen und Gott vertrauen. Und Habakuk sagt, ich will in dem Herrn jubeln. Ich will jauchzen in dem Herrn meines Heils. Denn Jahwe, der Herr ist meine Kraft. Er wird über meine Höhen mich einherschreiten lassen. Gott segne uns dabei. Amen.